WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
15. November 1867. Der Geburtstag des Sprachgenies Emil Krebs.
Bitte um Verständnis, Herr Gesandtschaftssekretär. Im Moment passt es so gar nicht. Mein Krebschen lernt gerade Boyatisch.
Boyatisch?
Boyatisch, eine mongolische Sprache. Sie wird im Osten Sibiriens am Baikalsee gesprochen.
Und Emil Krebs, Dolmetscher und Legationsrat an der kaiserlichen Gesandtschaft in Peking, eignet sie sich gerade an. Seine Frau Amande wiederum hält jede Störung von ihm fern und hat dafür eigentlich nur einen Wunsch.
Ach Krebschen, wenn du doch beim Lesen und Repetitieren das beständige Umherlaufen einstellen könntest.
Auf dem Teppich beginnt sich schon eine kreisrunde Spur abzuzeichnen. Gleichwohl.
Mir das abzugewöhnen, ganz gelungen ist es ihr noch nicht.
Das ist wie eine Packung Pringles.
Also jene gestapelten, in Dosen verpackten Kartoffelchips, die süchtig machen können.
Wenn man mit einer Sprache anfängt, dann will man dann auf jeden Fall eine andere.
68 Sprachen wird Emil Krebs am Ende seines Lebens sprechen. Einsamer Rekord, bis heute. Die englischen Zwillinge Matthew und Michael Yolden, im Netz besser bekannt als die Super Polyglot Brothers, sind vor kurzem bei Nummer 25 angelangt.
Wir verwenden selber den Begriff Fremdsprache nicht, weil wir sagen, eine Sprache ist uns niemals richtig fremd. Sprachen haben deutlich mehr Gemeinsamkeiten, als wir uns vielleicht dessen bewusst sind.
Aber stimmt das auch für eine so ganz andere Sprache wie das Hochchinesische, in dem es Emil Krebs zu seltener Meisterschaft gebracht hat? Wie geht das überhaupt, so viele Sprachen lernen? Und verliert man als Sprachgenie nicht spätestens dann seine Unschuld, wenn man seine Begabung in den Dienst der damaligen Kolonialmacht Deutschland stellt?
Monsieur, voles parler français avec moi?
Emil Krebs erste Fremdsprache, pardon, nicht Muttersprache, ist Französisch. Selbst beigebracht mit einem Wörterbuch, das ihm in seiner Dorfschule in Schlesien in die Hände fällt. 9 ist er damals.
Emil Krebs kannte die Aussprache nicht und hat den Lehrer dann im Grunde genommen in der Schriftsprache angesprochen.
Erzählt Eckhard Hoffmann, 81, der Großneffe von Emil Krebs.
Emil Krebs ist der Bruder meines Großvaters.
Und als dieser Großvater dem Enkel von dessen außergewöhnlichem Vorfahren erzählt, Eckhard Hoffmann ist damals 12, rennt er gleich zu seinem Englischlehrer.
Ich war so begeistert. Das war ja was Besonderes. Und als ich dann von vielen Sprachen sprach, dann hat er gesagt, weißt du, erzähl mir nicht solche Geschichten.
Emil Krebs hat mit seinem Lehrer damals mehr Glück.
Der Lehrer hat dann erkannt, dass hier wohl eine Besonderheit vorliegt. Und dann ist nämlich der Emil Krebs auf eine höhere Schule gekommen.
Nachfahre Eckhard Hoffmann wiederum hat seit seiner Pensionierung noch die unscheinbarsten Lebenszeugnisse seines Urahns zusammengetragen und zwischen zwei Buchdeckel gepackt.
Er ist einfach eine außergewöhnliche Person, der ungerechtfertigterweise vergessen ist.
Geboren wird Emil Krebs am 15. November 1867 im heutigen Swierbucice, damals Freiburg in Schlesien, als Sohn eines Zimmermanns. Als einziges der 10 Kinder wird er studieren, in der Reichshauptstadt Berlin. Jura soll es sein, aber nur, weil man das benötigt, um sich beim Auswärtigen Amt als Dolmetscher zu bewerben. Parallel dazu schreibt er sich beim neu gegründeten Seminar für orientalische Sprachen ein.
Eine Gründungslegende ist die, dass Bismarck mit einer chinesischen Delegation verhandelt hatte.
Mechthild Leutner, Sinologin und China-Expertin von der FU Berlin.
Und dass sich in Berlin kein Dolmetscher fand und er auf Dolmetscher aus anderen Ländern zurückgreifen musste.
Das tut weh, will das Deutsche Kaiserreich doch endlich mitspielen beim globalen Machtpoker. Das Berliner Seminar für orientalische Sprachen muss schnell konkurrenzfähig werden und setzt deshalb auf erstaunlich moderne Lehrmethoden.
Die deutschen Professoren unterrichteten meist das Theoretische, die Grammatik. Und man holte chinesische Gelehrte, die dann die Kommunikationskurse machten.
Bislang hatten sich deutsche Sprachwissenschaftler nur über traditionelle Texte gebeugt. Man lernte Chinesisch, als sei es Latein, eine tote Sprache. Aber jetzt?
Außer Chinesisch wurden fundamentale Landeskenntnisse, Geografie gelernt. Also alles, was jemand, der zukünftig in China arbeiten wollte, wissen musste.
Klingt sinnvoll. Wie lernt man heute Fremdsprachen?
We're gonna do the unthinkable and we're actually gonna learn Turkish in one week.
One week.
Die Super Polyglot Brothers nehmen sich immer mal wieder die ein oder andere Herausforderung vor. Türkisch oder Dänisch lernen binnen einer Woche zum Beispiel, ganz ohne Lehrer. Auf YouTube kann man sich das anschauen.
Was wir immer versucht haben, ist so eine bunte Mischung von allem zu bekommen. Aus diesem Grund sind wir dann früh aufgestanden, haben dänisches Radio gehört, als wir unseren Kaffee geschlürft haben. Und dann langsam hatten wir ein Gefühl, wie klingt das Dänische.
Außerdem Serien, Popmusik, Sprachlern-Apps. Kurz, baden in der neuen Sprache, möglichst lustvoll. Und bloß keine Angst vorm sich blamieren haben.
Wenn man anfängt, eine Sprache zu lernen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, auch bei Emil Krebs, mal irgendwann mal Fehler zu machen. Das sollte man auch akzeptieren.
Und einfach weitersprechen. Mit sich selbst, mit seinem Zwillingsbruder, falls vorhanden. Am besten aber natürlich mit Muttersprachlern. Für Emil Krebs sind die Möglichkeiten begrenzter. Immerhin hat der damals noch junge Langenscheid Verlag gerade eine Lautschrift entwickelt, mit der man sich die Aussprache selbst beibringen kann.
Parlez-vous français?
Außerdem finden sich in der Bibliothek von Emil Krebs gleich 71 Selbstlernhilfen des Leipziger Hartleben Verlags.
Italienisch, Persisch,
Georgisch, Hebräisch, Äthiopisch, Arabisch, Bengalisch.
Sein Nachfahr Eckhard Hoffmann hat sie sich angeschaut.
Und hab dann festgestellt, dass die alle gleich aufgebaut waren. Und dann hat er sich natürlich nach und nach in diese Systematik einleben können und hat dann auf Anhieb erkannt, worauf es für ihn ankam.
Sprachenlernen im Akkord gewissermaßen. Wohl eins der Geheimnisse hinter jener irrwitzigen Zahl von 68 Sprachen.
Isländisch, Polnisch.
Und natürlich Chinesisch. So manche neue Sprache lernt Emil Krebs mit Hilfe von Drittsprachen. Tatarisch bringt er sich mit dem Russischen und Persischen bei, Tibetisch mit dem Chinesischen und mit Sanskrit. 1893 geht es endlich los nach Peking. An der deutschen Botschaft, Gesandtschaft sagt man damals, wird eine Stelle als Dolmetscher-Aspirant frei.
Anweisung, was von Deutschland mitzubringen ist. Ein ordentliches Bett aus Eisen.
Unterwäsche für 3 Jahre. Bettwäsche, Gardinen.
Medikamente in Pastillenform. Eine Browning-Pistole mit reichlich Munition.
Vor Ort gilt es dann, sich ins komplexe Machtgefüge der Gesandtschaft einzufinden. Mechthild Leutner.
Zuerst ist wichtig zu wissen, dass die Dolmetscher die einzigen waren, die Chinesisch konnten.
Die eigentlichen Chefs, die Botschafter oder Gesandten, betrachten den Ruf nach China dagegen oft als notwendiges Übel auf dem weiteren Karriereweg.
Ich schwor mir, kein einziges Wort Chinesisch zu lernen, damit ich womöglich nicht ganz hier draußen bleiben muss.
Das schreibt der Gesandte Gustav von Bohlen und Halbach, unter dem Krebs als Dolmetscher dient, 1902 an seine Mutter. Damit hängt der Erfolg von Verhandlungen oft an keinem mehr als am Dolmetscher. Und zu verhandeln gibt es einiges. Deutschland möchte Anlegestellen in chinesischen Häfen bekommen, Abbaurechte für Kohle, Wegerechte für Eisenbahnen.
Man sah sich durchaus als Vertreter auch deutscher Wirtschaftsinteressen.
1897 bietet die Ermordung zweier deutscher Missionare dem Deutschen Reich einen willkommenen Vorwand, um die Kiao-Chau-Bucht zu besetzen, die man schon länger als Marinestützpunkt und Handelshafen ins Auge gefasst hatte. Emil Krebs wird eilig dorthin beordert und protokolliert die schrittweise Einnahme des Gebiets.
13. November. Besuch beim General Chang Kao-yuan.
Denn die Deutschen wagen sich zunächst nur vorsichtig vorwärts, ist doch die chinesische Armee mit 2000 Soldaten vor Ort, man selbst nur mit 700.
14. November. Besetzung der Häfen und Lager.
Und dann doch.
19. November. Expedition nach Tangkou zwecks Gefangennahme des chinesischen Generals.
In diesem Zeitabschnitt hat er das auch klar unterstützt, war er auch der Meinung, dass das in Ordnung ist. Es war ja ein Befehl des Kaisers.
Mehr noch, wegen seiner hervorragenden Chinesischkenntnisse kann Emil Krebs dafür sorgen, dass der Rückzug der chinesischen Armee reibungslos und ohne Gegenwehr vonstatten geht.
Zunächst wurde oder wird es auch heute noch in China sehr positiv aufgenommen, wenn das Gegenüber sich die Mühe macht, Chinesisch zu sprechen. Das war ein positiver Faktor.
Am Ende wird sich der gefangengenommene General sogar noch bei Emil Krebs bedanken. 3 Jahre später ist vertraglich besiegelt, was in jenen Novembertagen militärisch vorbereitet wurde. Kiao-Chau wird zum deutschen Pachtgebiet. Das Deutsche Reich schließt auch in China zu den anderen Kolonialmächten auf.
wer mehrere Sprachen spricht, wer mehrere Sprachen sprechen möchte. Das zeigt einfach eine Offenheit für andere Kulturen. Wir sind eine Menschheit.
Ist dieses Credo der Super Polyglot Brothers da nicht blanker Hohn? Emil Krebs jedenfalls wird die deutsche Kolonialpolitik immer kritischer sehen, je länger er in China lebt. 1920, das Deutsche Reich ist da schon keine Kolonialmacht mehr, wird er in einem Aufsatz deutlich.
In der Tat, die nunmehr etwa 80-jährige Geschichte der näheren Beziehungen Chinas zu den europäischen Staaten stellt eine ununterbrochene Kette von Vergewaltigungen der Rechte Chinas dar.
Die Super Polyglot Brothers argumentieren, eine Sprache zu lernen sei der beste Weg, um auch in die Kultur eines fremden Landes tiefer einzutauchen und ganz nebenbei sich selbst neu zu entdecken.
Ich heiße Matthew, ne? Wenn ich Berlinerisch spreche, dann bin ich halt Matze. Und dadurch sehe ich die Welt ein kleines bisschen anders. Meine Stimme ist dann irgendwie anders, Wortwahl vielleicht sogar auch. Ich kann im Deutschen vielleicht ein bisschen direkter als im Englischen. Ich muss nicht die ganze Zeit in mir Sätze ausdenken wie Would you mind if I were to, ne? Im Sinne von, ey, kannst du mal das machen?
Mehr noch, schon simple Alltagsfloskeln könnten unendlich viel erzählen. Im Türkischen etwa die Großformel.
Kolay gelsin.
Wörtlich übersetzt heißt das, möge es einfach kommen. Oft benutzt man es, um seinem Gegenüber bei einer Tätigkeit noch viel Erfolg zu wünschen oder einfach einen guten Tag. Das atmet doch gleich mediterrane Leichtigkeit. Anders dieser dänische Ausdruck. Also so etwas wie gute Arbeitslust oder frohes Schaffen noch. Das wünscht man etwa jemandem, der sich morgens auf den Weg zur Arbeit macht. Protestantisches Pflichtbewusstsein durch und durch.
Es ist wirklich für uns jeden Tag das Gefühl, wow, es gibt noch tausende von Sprachen, die gesprochen werden.
7000 weltweit sind es etwa.
Wir könnten ja morgen Urdu lernen, wir könnten Indonesisch lernen, Kiswahili lernen. Da haben wir wirklich auch die Qual der Wahl.
So mag es sich auch für Emil Krebs anfühlen, als er 1917 wegen des Ersten Weltkriegs seine Zelte in Peking abbrechen muss. Vom Auswärtigen Amt vorzeitig in Pension geschickt, lernt er in seiner Studierstube im Berliner Westend eine seltene Sprache nach der anderen. Arawakisch, Birmanisch, Baskisch, Gälisch, Gujarati, Pali.
Als Möbel ein Stehpult, eine Trittleiter, kein Stuhl. Allzu ausgiebige Besucher wurden durch langes Stehen zum baldigen Rückzug gezwungen. Und dazwischen er, in dunkelrotem Kimono, unablässig wandelnd, unablässig murmelnd.
So beschreibt es seine Schwägerin, deren Schwester Amande wohl eine der wenigen Menschen ist, die Emil Krebs wirklich nahestehen. Für sie ist es die zweite Ehe. Ihr erster Mann, ein Offizier, ist im Dienst in China dem Opium erlegen. Was ist dagegen schon ein etwas wunderliches Sprachgenie?
Im Endeffekt war er unbeholfen, weil er alles um sich herum zur Seite geschoben hat. Ich glaube, er hat gar nichts wahrgenommen, was um ihn herum war, wenn er sich mit einer Sprache beschäftigt.
Kurz nach Emil Krebs Tod im Jahr 1930 will es ein Hirnforscher etwas genauer wissen. Er sägt dem Leichnam den Schädel auf und lagert das, was er dort findet, als sogenanntes Elitegehirn ein.
In 15.000 Scheiben zerlegt, war es ein besonders gut entwickeltes, wohlgeordnetes Exemplar, am ähnlichsten dem eines Mathematikers.
So der damalige Befund. Eine erneute Untersuchung im Jahr 2004 ergibt, das sogenannte Broca-Areal, zuständig für die Sprachproduktion, ist bei Emil Krebs deutlich anders ausgeprägt gewesen als bei Normalsterblichen. Aber ob das nun Ursache oder Folge seiner unverbrüchlichen Liebe zu den Sprachen war, das kann selbst die heutige Hirnforschung nicht mit Bestimmtheit sagen. Und sein Nachkomme Eckart Hoffmann? Den hat sein hartleibiger Englischlehrer damals erfolgreich vom Sprachenlernen abgebracht. Seinen berühmten Vorfahren hat er nie kennengelernt, wohl aber dessen Frau Amande. Die hat ihm, dem damals 10-Jährigen, bei einem Besuch einen Duden mitgebracht.
Es war ein schräges Geschenk. Ich glaube, ich habe ihn heute noch.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an das Sprachgenie Emil Krebs, der heute vor 155 Jahren geboren wurde. Redaktion David Rother. Zeitzeichen morgen über den Komponisten Heinrich Schütz.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.